Ich möchte euch grüßen, wie es der Apostel Paulus immer in seinen Briefen getan hat. Ich grüße euch als die Geliebten und Geheiligten unseres Gottes und seines Sohnes Jesus Christus in der Gemeinde am Park in Bad Nauheim. Gnade sei mit euch. Der Predigttext, der auch heute in den Losungen in der Perikopenordnung steht, ist aus Jesaja 29, die Verse 17 bis 24. Geht es doch nur eine kleine Weile, so wird der Libanon zu einem Baumgarten verwandelt und der Karmel für einen Wald gehalten werden. An jedem Tage werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus dem Dunkel und Finsternis heraussehen und die Elenden werden wieder Freude an ihrem Herrn haben und die Armen den Menschen werden frohlocken über den Heiligen Israel. Denn der Tyrann hat ein Ende und der Spötter verschwindet und alle, sie sollen ausgerottet werden, die auf Unrecht lauern, die einen Menschen auf bloße Anklage hin schuldig sprechen und diejenigen Schlingen legen, der ihr Recht spricht und den Gerechten aus wichtigen Gründen verdrängen. Darum, so spricht der Herr zum Haus Jakob, er, der den Abraham erlöst hat, nun soll er nicht mehr zu Schanden werden und unser Angesicht nicht mehr erbleichen. Denn wenn seine Kinder das Werk seiner Hände in ihrer Mitte sehen, so werden sie seinen Namen heiligen, so werden sie den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche ihn im Geist irren, werden zur Einsicht kommen und die Murrenden werden Belehrung annehmen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir brauchen deinen Geist. Wir brauchen offene Herzen. Wir brauchen offene Augen, um dein Reich und das, was du zu tun gedenkst, auch sehen. Wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen. Liebe Gemeinde, am Israelsonntag, etwa 14 Tagen, waren wir bei den Marienschwestern in Darmstadt und haben einen Bericht über die Ukraine bekommen, und wie Gott dort seine Gemeinde baut. Wir waren erfüllt, wie Menschen gerade in dieser Kriegssituation sich unter das Wort sammeln und die Gemeinden zum Teil sich verdoppeln und verdreifachen. Aber ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Wir können ja manches in den Missionsberichten lesen. In der vorletzten Woche waren wir zu einer Studienwoche in Braunfels. In 6 Unterrichtseinheiten pro Tag haben wir die Offenbarung kennengelernt. Die Offenbarung, das lege ich zusammen, hat 2 Blickrichtungen und wir müssen es so verstehen. Erstens, was passiert auf der Erde, wenn Gott handelt und wenn Gott als der Heilige sich den Menschen offenbart? Und zweitens tun wir in der Offenbarung einen Blick in die ewige Welt. Was passiert in der ewigen Welt Gottes und was hat er seine Gemeinde vorbereitet? Und so genauso müssen wir das prophetische Wort sehen, das in einem Vers oft das Handeln Gottes in der Vergangenheit, das Handeln Gottes heute und in der Zukunft uns vor Augen stellen will. Wir lesen in den vorhergehenden Versen in Kapitel 29, 1 bis 16, wo das Geschehen über der Stadt Jerusalem berichtet wird und ebenso in diesen 3 Heilsdeutungen. Aber dann heißt es in unserem Vers 19, nur eine kleine Zeit, eine kleine Weile, wie hier meine Bibel übersetzt. Die Bibel hat und stellt uns vor Augen mehrere Heilshandlungen Gottes und die uns zeigen, welchen Zeitbegriff Gott hat und in welcher Zeit wir leben. Nach dem Aussagen des prophetischen Wortes und der Bibel leben wir in der Heilszeit, in der fünften Heilszeit, in Zeit der Gnade, die dann beendet wird mit der Wiederkunft Jesu und dann des tausendjährigen Reiches. Wir können diese Zeitbegriffe nicht nach unserem Maßstaben deuten, sondern wir müssen Gott vertrauen, dass er mit diesem seinem Wort zu seinem Ziel kommt. Nun möchte ich etwas Persönliches von erleben und sagen. Als Lisa 1963 zum ersten Mal zu ihrem Kibbutz, der von ihrer Gemeinde in Korntal gegründet wurde, nach Sikrok Jakob geflogen ist, war zwischen Tel Aviv und Beersheba nur ödes Land und sumpfiges Land. Es war praktisch öd und leer und auch in Galiläa war viel ödes Land. Aber wenn man heute hinfliegt, merkt man, wie überall das Land fruchtbar geworden ist und wie auch dort die Menschen diesen, wie es in der Bibel heißt, wo Honig und Milch fließen wird, bearbeitet haben. Ben-Gurion hatte eine Vision und sagte, dass die Wüste Negev einmal blühendes Land wird und auch fruchtbares Land. Wir haben dort, um auch nach dieser Verheißung, einige Olivenbäume, einige Weinstöcke und Bäume anpflanzen lassen auf unserem Namen. Und die Wüste Negev ist die einzige Wüste auf der Erde, die sich nicht weiter ausbreitet, sondern auch zurückgeht und ein fruchtbares Land wird. Wie es hier heißt in diesem Vers hier, der Libanon wird in einen Baumgarten verwandelt und der Karmel für einen Wald halten. Wir selbst haben es selbst erlebt bei einer Reisegruppe, wo wir uns auf dem Karmel in einer Waldkirche zur Verlobung haben segnen lassen von etwa 150 Leuten mit dem Pastor. Und wir haben mehrere Male unter dem Wald in Galiläa Picknick gefeiert und gesehen, wie Gott diese Verheißung heute wahrmacht und noch weiter wahrmachen will. Das Land, wie es die Engländer nannten, Palästina, Philisterland, obwohl die Philister schon 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung durch die Babylonier ausgerottet worden waren, war bis etwa 1900 ein ödes und sumpfiges Land. Die ersten Siedler dort, die aus Russland kamen, starben oft im Sumpffieber und wurden krank. Aber wenn man heute auf den Berg Abel geht und das Land Galiläa schaut, so sehen wir Weinberge, wir sehen Wälder und fruchtbares Land. Bis zum Golan, bis zum Berg Hermon hat Gott diese Verheißung schon zum Teil erfüllt, dass auch bis zum Libanon fruchtbares Land in Eretz Israel sein wird. Dann wird uns in den Versen 18 bis 20 das Handeln Gottes beschrieben. Ich habe extra den Bericht von der Apostelgeschichte ausgesucht, wo Paulus die Augen geöffnet wurde. Paulus war ein treuer Pharisäer. Er diente dem Herrn nach der Tora und den Schriften, die damals gültig waren. Aber dann auf dem Weg nach Damaskus öffnete Jesus ihm die Augen und später auch Ananias die Ohren für das Wort Gottes. Und wir haben gelesen, dass er anschließend in der Synagoge den Messias Jesus verkündigte. Und so ist es auch, so habe ich es auch in der Schule erlebt, in der Realschule. Man kann den Kindern viel von Jesus sagen, man kann viel Wahrheiten ihnen sagen, aber man hat oft den Eindruck, es geht durch das eine Ohr rein und durch das andere Ohr wieder aus. Und das ist auch hier mit dem Handeln Gottes, wie es hier heißt, den Tauben muss das Ohr geöffnet werden, dass sie die Botschaft Jesu verstehen. Und die Augen müssen sehend werden, damit wir in Jesus den Messias und auch als Erlöser erkennen und sehen. Und das ist heute nur zum Teil widerfahren dem Volk Israel. Aber es wird in Zukunft, wie es heißt, auch vergehen. Dann habe ich hier einige Stellen ausgesucht, die ich auch Ihnen vorlesen möchte. Aus Jesaja 35, die Wüste und die Einöde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühend wie ein Narzissenfeld. Wie lieblich blühen und frohlocken, ja, es wird frohlocken und Jubel gehen, denn die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Pracht des Karmels und der Saron-Ebene. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Und das ist die Saron-Ebene, was auch in Galiläa uns beschrieben wird. Und dann noch ein Wort auch von diesem, was in Israel passiert ist, passieren wird, in Jesaja 61, die Verse 4 und 5. Sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was vor Zeiten zerstört worden ist. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht in Trümmer lagen. Diese Verheißungen und Jesaja und auch die Propheten sind immer voll von diesen Verheißungen. Und ich habe vorhin gesagt, ein Teil passiert in der Gegenwart, ein Teil in der Vergangenheit, aber das Entscheidende kommt noch für Israel. Ich habe in meiner letzten Predigt auch gesagt, dass auch den Juden als Volk Gottes die Augen geöffnet werden für ihren Messias, für ihren Jesus. Und die Ohren, dass sie die Worte des Wortes Gottes hören und zu Herzen nehmen. Und ist es nicht auch bei uns? Gott hat uns die Ohren geöffnet und die Augen sehend gemacht für die Schönheit und für das, was sein Sohn am Kreuz für uns getan hat. Wir dürfen dieses immer wieder erkennen, dass letztlich nicht wir es sind, die wir uns bekehren oder hinwenden, sondern dass Gott uns die Augen und die Ohren öffnet. Und mir ist beim Vorbereiten ein Bild vor Augen gestanden, was uns Jakob Zimmermann auf Krishona mal gesagt hat. Ich weiß nicht, wer auf dem Krishona-Berg war. Vor der Kirche ist ja ein Torbogen, wo sie durchgehen müssen, um zur Kirche zu gelangen. Und da hat Jakob Zimmermann uns gesagt, vor der Kirche steht an dem Torbogen, du musst dich bekehren. Und wenn wir durchgegangen sind und zurückschauen auf den Torbogen, dann heißt es, ich habe euch erwählt, ich habe euch bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das ist etwas, was wir Menschen mit unserem gefallenen Verstand oft nicht im Einklang bringen, dass Gott handelt an uns und mit uns, dass aber auch zugleich wir im Glaubensgehorsam diesen Weg gehen müssen. Dieses Handeln Gottes wird in den Versen 18 bis 20 beschrieben. Und auch hier ist schon ein Blick in die Zukunft, dass die Tyrannen und die Herrscher dieser Welt heute ihre Macht verlieren und auch nicht mehr das Entscheidende zu sagen haben. Denn Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz, durch sein Leiden und Sterben und durch seine Auferstehung auch diese Zeit vorbereitet, wo er als der Herr und König herrschen wird über die Menschen, die ihm nachfolgen. Zuerst das Volk Juden, der Juden, wie es in Römer 9 bis 12 heißt, dass sie zurzeit in einem Zeitalter der Blindheit sind, wo sie das nicht sehen, was Jesus getan hat, als und auch als ihren Messias. Obwohl auch heute schon die messianischen Juden ungefähr in Israel über 30.000 sind und weltweit rechnet man mit etwa 200.000. Aber das Entscheidende, was noch kommt, ist, dass Gott diesem Volk die Augen öffnet für das Kreuz, für die Erlösung, für den Messias. Und dass sie dann hören die Worte auch des Prophetischen und die Worte der Erlösung, dass diese Worte ihnen dann zum Herzen gehen. Und das ist das Entscheidende, dass Gott die Blindheit von uns wegnimmt. Wir lesen das in Römer 9 bis 11. Gott wird ihnen die Augen und die Ohren öffnen und sie werden Jesus als den verheißten Messias erkennen und sie werden jubeln, wie es dort heißt, über den Messias Israel. Und diese Stellung finden wir in sehr vielen Aussagen des prophetischen Wortes. Ich war in einer Gemeinde in der Nachbarschaft, ich habe doch so ein Abzeichen Israel und Deutschland, da wurde ich sofort empfangen, was Israel all für Gerichte erleben würde. Stimmt, Israel wird auch, und das heißt in der Bibel, doppelt dafür zur Verantwortung gezogen, dass sie ihren Messias abgelegt haben. Aber Gott hat zugleich ihnen die Verheißung gegeben, dass er sie nicht vernichten wird, weil sie Abrahams Kinder sind. Und das ist auch hier wieder in diesen Versen zum Ausdruck, dass sie Gottes Kinder sind in Abraham, in Israel und Jakob und Isaak. Und wir müssen auch das sehen, wie wir das in Josua 24 lesen. So spricht der Herr, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahor. Hier wird auch deutlich gesagt, dass der Vater Abraham diesen Göttern dienten. Und in Ur in Chaldea, sie hatten etwa 200 bis 300 Götter. Und ich nahm euren Vater Abraham vom Jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Namen und gab ihm Isaak. Und Isaak gab ich Jakob und Esau, und Esau gab ich das Bergland zum Erbbesitz. Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten und bekamen das Land Israel. Wir sehen hier in diesen Versen, dass Gott sein Wort wahr macht, wie er heißt. Darum spricht der Herr zum Haus Jakob, der Abraham erlöst hat. Nun soll Jakob nicht mehr zu Schanden werden und unser Angesicht nicht mehr bleichen. Denn wenn er und seine Kinder das Ende meiner Werk in ihrer Mitte sehen, so werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den heiligen Jakob heiligen und den Gott Israels fürchten. Und welche, die ihren Geist irren, werden zur Einsicht kommen und die Mohren werden Belehrung annehmen. Diese Worte, in diesen letzten Worten, sind in die Zukunft gerichtet und wir dürfen auch mit Israel und mit Gott, mit Israel vertrauen, dass Gott zu diesem Ziel kommt. Wir sind keine Israel-Fans, wie mir das einmal jemand gesagt hat, sondern wir vertrauen dem Wort Gottes, dass Gott in Abraham, Isaak und Jakob seine Verheißungen erfüllen wird, die er gesegnet hat, die er gegeben hat. Und es sollen in Abraham allen gesegnet werden. Zuerst das Volk Israel und dann, was hat Abraham getan? Er glaubte dem Wort Gottes, verließ Ur in Chaldea und ging nach Kanaan. Und das ist das Kennzeichen Abrahams und Isaak und Jakob, dass sie trotz aller Hindernisse Gott vertrauten und dass sie mit Gott ihr Leben gingen. Und mich bewegt es immer wieder, dass auch bei Jakob, dass Gott so treu war, obwohl er so viel gemacht hat, was nicht dem Willen Gottes entsprach, aber Gott hielt zu ihm und führte ihn in sein Land zurück und seiner Familie. Und daraus so genauso dürfen wir vertrauen. Wenn wir Jesus an uns anvertraut haben und ihm unser Leben gegeben haben, dann führt er uns. Ich habe jetzt einen Satz gelesen, da sagt es, auch die Christen sind nicht vollkommene Menschen, aber sie sind auf dem Weg zur Vollkommenheit. Und dies sollten wir sehen. Und wenn uns andere Menschen kritisieren, weil wir dieses oder jenes nicht sind, dann sagen wir ja. Wir brauchen täglich die Vergebung. Wir brauchen täglich die Reinigung durch das Blut Jesu. Und das hält uns auf den Weg. Wie auch über Israel gesagt wird, nicht Israel hat das Gesetz gehalten, die Tora, sondern die Tora, das Gesetz, hat Israel gehalten und führt ihn zu dem Ziel Gottes. Diese Verheißungen werden wahrgemacht. Und es heißt hier, dass sie Kinder seiner Hände Werk sind. Gott hat dieses Volk durch die Erzväter berufen, dass sie sein Eigentum seien und dass sie ihm nachfolgen. Auch wenn heute manches auch nicht in Israel sichtbar ist und manches wir an Israel kritisieren können. Aber wir vertrauen den Zusagen Gottes, dass er dieses Volk zu dem Ziel führen wird, das er ihnen gesetzt hat. Und so dürfen wir auch als Gemeinde Gott zutrauen, bei all dem, wo Fehler sind oder wo was passiert, dass er auch die Gemeinde, die sich Jesus anvertraut, zu dem Ziel führt, das er ihnen gesetzt hat. Israel war oft ungehorsam. Wir haben das auch jetzt gelesen, als wir von Elia gelesen haben, durch Ahab und Isabel und noch andere Könige. Und dann hat Gott geredet und hat 3 Jahre den Regen vorenthalten. Und erst als dann Elia von Gott den Auftrag bekam, dass es wieder regnen sollte, hat es geregnet. Und vielleicht müssen wir auch manche Ereignisse heute so sehen, dass Gott mit uns reden will, dass Gott uns manches deutlich machen will. Auch jetzt mit dem Regen und auch, wo so manches in dieser Welt, die Brände passieren. Wir haben aus dem prophetischen Wort in dieser Woche und auch in Verbindung mit der Offenbarung gelernt, dass Gott auch durch Naturereignisse handeln will und uns manches deutlich machen will, wo wir von seiner Gnade abhängig sind. Wir lesen das auch in der Offenbarung, dass auch, wo wir diesen Blick in die ewige Welt tun, dass Gott sein Volk dazu bereitet hat, wie auch die Gemeinde. Und was wir heute so manches nicht verstehen oder mit unserem gefallenen Verstand, mit der Sünde nicht einordnen können, müssen wir Gott anbefehlen, müssen wir unter die Gnade Gottes stellen. Er hat das Ziel, die Vollendung seiner Kinder, des Volkes Israel und die Kinder seines Glaubens, die Gemeinde, zur Vollendung zu bringen, zu dem Ziel, das er sich gesetzt hat. Und da kann keine Regierung und nicht etwas dagegen tun. Auch wenn wir noch warten müssen, wie es am Anfang heißt, eine kleine Weile. Und Gottes Zeiten sind ja andere Zeiten als unsere Zeiten. Denn Petrus sagt, 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag, der gestern vergangen ist. Und deshalb müssen wir auch, und wir haben das auch jetzt gelesen in der Bibellese, für unsere Regierung beten, weil wir in die Gefahr stehen zurzeit, alle Moralgesetze des Volkes Israel, die auch uns gegeben sind, aufzulösen, wie Ehe, Familie und so weiter. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er uns weiterführt zu seinem Ziel. Ich bin, der ich bin, sagt er im Alten Testament. Ich bin der Heilige Israel. Und wenn auch die jetzige Schöpfung der Vergänglichkeit anheimgestellt wird, so dürfen wir auch nach der Offenbarung und nach dem prophetischen Wort der Neuschöpfung Gottes den neuen Himmel und die neue Erde in Augenschein nehmen, wie das neue Jerusalem. Gott rettet die Gemeinde, rettet sein Volk und dem dürfen wir vertrauen. So finden wir im prophetischen Wort viele Aussagen, die nicht nur für heute oder damals dem Volk Israel gelten, sondern auch uns, der Gemeinde Jesu. Und dass wir mit diesen prophetischen Aussagen diesen Blick für die Ewigkeit immer wieder im Augenblick haben. Ich habe früher in Mainz und in Worms viele Krankenhausbesuche gemacht. Und wenn man so vor manchen älteren, schwächlichen Leuten sieht und steht, dann kann man oft traurig werden. Aber wenn Sie Jesus Christus in Ihrem Herzen haben, sind Sie bestimmt für die Ewigkeit und Sie bekommen den neuen Leib und die neue Ausrichtung. Und das ist auch die Aussage des prophetischen Wortes. Und auch, was wir in Matthäus 24 oder ab Markus 13 lesen, wie auch ab Offenbarung 6, dass nicht diese Ereignisse das Entscheidende ist, sondern Gott kommt mit seiner Gemeinde zu dem Ziel, das er sich gesetzt hat. Und wir müssen uns auch damit abfinden, dass wir vielleicht bei diesen Ereignissen vor der Entrückung die letzten 3,5 Jahre mit hineingenommen werden in manche Ereignisse, die uns nicht gefallen und die auch oft schwer zu ertragen sind. Ich bin kein Prophet, aber für mich reden die Geschehnisse, die jetzt passieren, dass so alles so weltweit passiert, die Brände, Corona und. Ob das nicht ein Zeichen ist, dass wir der Entrückung nahestehen, wo wir Jesus entgegengehen. Und wir müssen einsehen, wir werden bei Jesus im Feindesgebiet vereinigt. Und zwar sagt die Bibel, dass der Luftbereich das Hoheitsgebiet des Satans ist. Durch den Luftbereich und auch wie er auf die Erde geworfen ist. Und in diesem Feindesland des Satans vereinigt sich Jesus mit seiner Gemeinde, mit den Gläubigen, mit dem Volk Israel, den Gläubigen und mit den Gläubigen aus den Heiden. Und das ist der Sieg, den wir vor einiger Zeit gefeiert haben an Ostern. Ostern ist nicht nur die für die Sündenvergebung zuständig, sondern auch der Sieg des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren. Und er wird seine Gemeinde, seine Gläubigen aus den Juden und Heiden zu sich ziehen im Hoheitsgebiet des Satans. Und der Satan muss zuschauen, welche Macht Jesus hat. Das ist unser Jesus. Und diesem Jesus wollen wir vertrauen und diesem Jesus wollen wir unser Leben geben. Amen.